Ja, bevor ich mit meiner Predigt beginne, ich habe schon im Gebet erwähnt, Richard und Volker sind heute nicht da und soweit ich weiß, hat Volker auch heute Geburtstag, wenn das richtig ist. Ja, Melody, die hat heute wirklich Geburtstag. Und genau, ich denke, es ist einfach eine gute Möglichkeit, die sind heute nicht da, dass man ihm vielleicht mal schreiben kann, ihm danken kann, natürlich gratulieren kann, aber ich denke, wir als Gemeinde, wir haben eine Aufgabe, unsere Ältesten zu ehren und dafür ist es jetzt eine wunderbare Möglichkeit. Das wollte ich nur kurz weitergeben. Gestern gab es in Fürth einen Kids-Marathon. Manche haben vielleicht davon gehört, meine Tochter war auch dabei und ich habe auch andere aus der Gemeinde gesehen. War schön und ich musste vorhin daran denken, ein Marathon ist auch ähnlich wie unser Gebet. Es ist weniger ein Sprint, sondern es ist ein Marathon, es ist ein langer Lauf. So ist eigentlich unser ganzes Leben. Und heute soll es um das Vater Unser gehen. Wir kennen das. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn wir sagen, das Vater Unser. Das sogenannte Vater Unser ist eines der bekanntesten Abschnitte der ganzen Bibel. Im Mittelalter beispielsweise war es so, dass viele das Gebet auswendig kannten, obwohl die Gottesdienste in Latein stattfanden und die haben eigentlich gar nichts verstanden. Und das war auch die Absicht der Priester, kannten sie doch das Vaterunser, wahrscheinlich auch in Latein. Und als ich kürzlich mit meiner Arbeitskollegin gesprochen habe und ihr erzählt habe, dass ich in der Früh immer meine Bibel lese, und sie kommt aus dem Osten, vermutlich einen orthodoxen Hintergrund, schaute sie mich an und sagte, du meinst das Vaterunser? Ja? Also für sie war es komisch, dass ich ihr gesagt habe, ich lese die Bibel und die dachte, wie die Bibel. Also du meinst damit das Vaterunser. Das Problem durch die Geschichte hindurch ist, dass die Menschen dieses Gebet nicht als eine Anleitung zum Beten gesehen haben, sondern, also wie wir beten sollen, sondern es wurde bloß ein auswendig gelerntes Ritual. Und manchmal unter uns, sag ich mal, evangelikalen Christen, ist es vielleicht dann auch manchmal ein bisschen verpönt, weil es oft einfach gerade von Katholiken oder auch von anderen Glaubensrichtungen, das einfach hergesagt wird. So, und deswegen wollen wir uns das heute mal anschauen. Es geht gar nicht darum, dass wir es einfach auswendig kennen. Und wir haben das mit unseren Kindern auswendig gelernt und dann, wenn jemand was falsch gesagt hat, hat das eine von Mila oder das Ding gesagt, ey, nein, das war falsch und du musst es so rum sagen. Aber das ist eigentlich gar nicht die Absicht davon. Es ist eher eine Anleitung. Und Jesus spricht vorher auch über Gebet und der Maxim hat schon gelesen. Und Jesus warnt sogar vorher vor dem Plappern. Das heißt, wenn wir das sogenannte Vaterunser einfach daherreden, ohne darüber wirklich nachzudenken und das ernst zu meinen, bewusst zu beten, dann plappern wir. Und es hat gar keinen Wert vor dem Herrn. Und Jesus zeigt auch auf, dass die Heiden, sie haben sehr viel geredet in ihren Gebeten, sehr, sehr viel. Aber es war alles nutzlos. Interessant ist auch hier, dass Jesus den Jüngern bloß ein kurzes Gebet gibt. Also Vaterunser zu beten dauert ein paar Sekunden, gar nicht mehr. Das bedeutet nicht zwingend, dass lange Gebetszeiten schlecht sind. Wir lesen selber von Jesus, wie er lange gebetet hat. Jemand könnte aber behaupten, und manche tun das tatsächlich, man darf eigentlich nur so beten. Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten, also betet nur so. Doch wir sehen das in der Schrift immer wieder, dass das Gegenteil bewiesen wird. Wir sehen es bei Paulus in seinen Briefen, worum er betet. Wir sehen es bei den Psalmisten, wie sie frei heraus beten. Das Argument, dass man nur diese Worte benutzen darf, ist also ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Weil wir sehen es immer wieder. Selbst Jesus hat an anderen Stellen auch anders gebetet. Ja? So. Doch Jesus gibt hier eine Anleitung, wie wir beten sollen. Die Schlachter übersetzt, und ich lese heute aus Elberfeld, aber die Schlachter übersetzt auf diese Weise. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich. Jesus sagt, auf diese Weise sollt ihr beten. Deshalb, dieses Gebet soll nicht einfach gedankenlos dahergesprochen werden. Das ist eine Gefahr. Und mir ist das Gebet wirklich lieb geworden, wenn man es nicht bloß als eine Floskel ansieht. Man könnte sehr, sehr viel mehr sagen dazu. Man könnte eine ganze Predigtreihe dazu starten, aber ich versuche, einen Überflug durch das Vaterunser heute hier zu bringen. Es beginnt mit, wir sind in Matthäus 6, Matthäus 6, Vers 9 bis 15. Und ich lese den ersten Vers oder den ersten Teil. Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das Matthäus-Evangelium spricht häufig von unserem Vater, oft auch explizit von unserem himmlischen Vater. Und hier ist gleich die Frage wichtig: Ob du das Gebet überhaupt sprechen kannst, kannst du zu Gott, dem allmächtigen, heiligen Gott, kannst du zu ihm Vater sagen? Kannst du zu ihm Vater sagen? Ist er dein Vater? Jemand sagt vielleicht, wir sind doch alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Ein Kind wird gezeugt, das entsteht, wenn Mann und Frau zusammenkommen. So sind wir alle zu Kindern geworden und wir wurden von unserem Vater gezeugt. Ein Kind Gottes sind wir nur, wenn wir von Gott von Neuem geboren sind. Das sagt Jesus deutlich in Johannes 3. Und Johannes 1, Vers 12 kennen viele auswendig. Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, also Jesus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ein Kind Gottes ist man nicht, ein Kind Gottes wird man. So, du wurdest einmal von einem Menschen geboren, doch du brauchst eine neue, eine geistliche Geburt. Und das geschieht allein aus Gnade durch den Glauben, indem wir Jesus Christus annehmen. Vielleicht ist er noch nicht dein Vater, das ist möglich, vielleicht hast du die Botschaft schon tausende Male gehört. Vielleicht ist er nicht dein Vater, dann bete zu ihm. Wer ihn anruft, seine Sünden bekennt und sich zu ihm wendet, dem vergibt er gerne. Du kannst heute sein Kind werden und er kann dein Vater werden. William MacDonald ist ein bekannter Bibellehrer gewesen und er war noch ein Junge. Sein Vater war nicht gläubig und sie waren beim Abendessen, irgendein gemeinsames Essen und der Onkel von ihm kam und er war gläubig. Und der Vater von diesem William MacDonald, obwohl er ungläubig war, startete das, ich weiß nicht, ob es beim Essen war oder einfach so, aber er betete das Vater unser und sein Bruder, also der Onkel, der gekommen ist und gläubig war, er korrigierte ihn. Und er sagte, du kannst das Gebet nicht beten, du kannst nicht sagen, unser Vater, der du bist im Himmel, er ist nicht dein Vater. Du kannst nicht so mit Gott reden. Und das führte dazu, dass auch der Vater von William MacDonald zum Glauben kam. Und auch wenn wir bereits Kinder Gottes sind und er unser Vater ist, dann lasst uns das wieder neu bewusst machen. In 1. Johannes 3, 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. So, er schreibt an Gläubige und schreibt, seht. Und wir müssen immer wieder neu sehen, was das für ein Vorrecht ist, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes geworden sind. Und das vor allem durch die Schrift sehen wir das immer wieder, wie er uns begnadigt hat. Und durch Jesus ist es möglich geworden. Wir wurden adoptiert und wir wurden in seine Familie aufgenommen. Und deshalb beten wir auch nicht nur, das Gebet startet nicht mit mein Vater, sondern es beginnt mit unser Vater. Du bist nicht der einzige Christ, das kannst du morgens, wenn du ein Gebet sprichst oder abends oder den Tag hindurch, das kannst du wissen. Und deshalb ist es auch so wichtig und schön, dass wir hier zusammen beten. Wir sagen unser Vater. Wir beten nicht nur für mich, meiner und mir. Wir sind eine Familie eingetreten, adoptiert worden. Daran wollen wir uns immer wieder erinnern. So, er ist unser Vater und menschliche Väter, sie versagen, jeder hat das erlebt von uns. Sie enttäuschen, sie sind unvollkommen, aber nicht so unser himmlischer Vater. Lass uns mal im nächsten Kapitel schauen, Matthäus 7. Da geht es ebenfalls um Gebet und auch die Betonung auf den Vater. Matthäus 7, die Verse 8 bis 11, da steht, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten wird, ihm etwa einen Stein geben wird. Oder auch, wenn er um einen Fisch bitten wird, ihm etwa eine Schlange geben wird. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern, wenn wir mit der richtigen Haltung vor unserem Vater treten wollen. Gott ist besser als jeder von uns. Er ist besser. Und wenn du deinen Kindern irgendwas Gutes tust, dann tut es Gott noch viel, viel mehr. Er ist ein guter, ist ein sehr guter Vater. Es heißt weiter in dem Gebet, geheiligt werde dein Name. Etwas, was wir aus diesem Beispielgebet lernen sollen, ist, worum wir beten sollen. Das Gebet dreht sich zu Beginn ausschließlich um Gott. Es beginnt nicht mit, gib uns heute unser tägliches Brot. Es beginnt auch nicht mit, mache mich bitte heute gesund. Und es beginnt auch nicht, Herr, lass meine Kinder heute lieb sein. Es beginnt mit einer Ausrichtung auf Gott. Und ich muss an die 10 Gebote denken. Wie beginnen sie? Sie beginnen auch nicht zuerst mit dem Miteinander oder Gegeneinander oder wie auch immer, sondern auch eine Ausrichtung auf Gott. Die 10 Gebote, sie beginnen mit erstens, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Ja? Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Also das ist unsere Beziehung zum Herrn. Es steht am Anfang, weil es das Wichtigste ist. So, wir beginnen zu beten und erinnern uns daran, warum wir überhaupt beten können. Wir erinnern uns daran, warum das Universum überhaupt existiert. So, wir kommen zum Vater durch Jesus Christus und wir erinnern uns einfach daran, wir können eigentlich zu Gott nur Vater sagen, weil Christus uns gerecht gemacht hat vor Gott. Er ist unser Vater geworden. Vorher waren wir unter seinem Zorn, er war unser Richter, zu Recht. Aber er ist unser Vater geworden, durch Christus. So, er sagt, geheiligt werde dein Name, so wollen wir uns immer wieder auf Gott ausrichten. Er hat uns für sich geschaffen und auch darin finden wir die größte Erfüllung. Geheiligt bedeutet abgesondert, das heißt abgesondert von Sünde, alleinstehend, erhoben. Es ist nicht all meine täglichen Sachen und Gott ist dazwischen. Nein, Gott ist hier und alles andere soll sich darin unterordnen. Und das soll auch der Wunsch von dir und von mir sein. Und so können wir uns auch prüfen, ob er wirklich unser Vater ist. Weil das ist das Verlangen von einem Kind Gottes. Ist es dein Verlangen? Soll Gott über alles erhoben sein oder sollst du über alles erhoben sein? Gott stellt sich Mose vor als der Ich Bin, der Ich Bin. Gott war schon immer da. Er ist nicht entstanden wie wir. Er wurde nicht gezeugt. Er ist selbst existierend. Er hat nichts und niemanden nötig. Und zu ihm können wir doch freimütig beten, weil ihm ist nichts unmöglich. Sein Name, er soll allein gesondert dastehen. Und wir wünschen uns, dass jeder ihn liebt. Und wir wissen auch, dass eines Tages sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und das ist unser Wunsch und das soll unsere tägliche Erinnerung sein. Weiter heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ja, wir sehnen uns danach, dass Gott herrscht. Wir sehen, auf dieser Erde gibt es viele böse Herrscher. Wir haben es vorhin im Chatosh gehört, im Gebet, ja, Krieg, wir hören das. Es herrschen Unsicherheiten. Aber lass mich eines sagen, Gott wird kommen und herrschen, aber, lass mich auch etwas anderes betonen, Gott herrscht bereits. Es ist nicht so, dass alles außer Kontrolle geraten ist, Geschwister. Es ist nicht so, dass Gott außer Lage ist. Ja, Gott herrscht bereits, alles ist ihm unterworfen und das sollte kein Christ bestreiten können. Wir sind überzeugt, dass Gott die Welt regiert. Und das ist interessant, wenn du das Buch Daniel liest, das wird so schön deutlich. Es ist voll von Passagen, wobei Gott genau dies zugesagt wird. Gott herrscht bereits. Und es ist vielleicht verwunderlich, ne, dass wir das im Buch Daniel hören. Sie sind gerade in der Gefangenschaft in Babylonien und sie sagen, Gott herrscht. Er ist der Herrscher über alles und allem. Und Nebukadnezar, der König, als er gedemütigt wurde, sagte er am Ende in Daniel 4,31, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Sogar er, der geherrscht hat da in Babylon, er musste sagen, Gott ist es eigentlich, der herrscht. Und selbst Das ist auch das Interessante. Wir sehen vielleicht, alles ist aus dem Ruder gelaufen. Ne? Juda wurde von Nebukadnezar und den Babyloniern wurde besiegt und gefangen genommen. Aber warum? Weil Gott es angeordnet hat. Gott hat es angeordnet wegen ihrer Sünde. Es ist nicht so, dass es bloß zufällig passiert ist. So, Gott herrscht bereits. Doch sehen wir auch die andere Seite. Ja, Gott bewirkt noch nicht alles, oder wir sehen immer noch Sünde in der Welt. So, wir wissen, dass Gott den Teufel noch wirken lässt. Gott hat alle Macht, aber er gibt den Menschen auch noch Zeit, um umzukehren. Denn wir wissen, er wird wiederkommen, um zu richten. Aber er gibt den Menschen noch Zeit, um umzukehren. Im Himmel herrscht keine Sünde. Ja, wir wünschen, dass so wie es im Himmel ist, so soll es auch hier sein. Dort herrscht Jesus in all seiner Herrlichkeit. Trauer, Leid und Sünde haben da keinen Platz. Das wünschen wir uns auch hier auf Erden, nicht wahr? Wann wird es passieren? Wann wird Jesus kommen? Keine Ahnung. Die gleiche Frage hatten auch die Jünger. In Apostelgeschichte 1, 6 bis 8 lesen wir das. Da heißt es, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, Jesus sprach vorher mit ihnen über das Reich, das heißt über die Herrschaft Gottes, und jetzt waren sie interessiert, wann kommt das denn, wann wirst du alle Dinge wiederherstellen? Doch Jesus macht deutlich, dass es für sie nicht entscheidend war, den Zeitpunkt zu wissen, sondern ihre Aufgabe war es, Leute in dieses Reich, in diese Herrschaft einzuladen. Sie sollten von dem König erzählen, der in einer Krippe geboren wurde und alle Sünden auf sich genommen hat. Aber sie sollten auch proklamieren, dass er als Herrscher und Richter wiederkommen wird. So, wir beten dies mit einer Gewissheit, dass es auch so kommen wird. Es ist nicht einfach dahergesagt, ja, dass wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten hier mit einer Gewissheit, dass es auch kommen wird, dass es eintreten wird. Und was wichtig ist, unser Leben soll dieses Gebet auch unterstreichen. Suchen wir bereits hier auf Erden den Willen Gottes wie im Himmel? So, in Vers 33, auch im Kapitel 6, ist ein sehr bekannter Vers, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir warten nicht einfach nur auf die Wiederherstellung aller Dinge und schön, wenn wir nicht mehr hier auf der Erde sind. Nein, wir haben jetzt schon eine Aufgabe. Klar, freuen wir uns und wir sehnen uns darauf, aber wir haben jetzt eine Aufgabe und wir wollen jetzt danach trachten, Gott zu ehren mit dem, was er uns gegeben hat. So, wir wollen nach den Maßstäben von diesem herrlichen König leben. Er regiert in unseren Herzen und wir wollen, dass er in allen Herzen regiert. Also lasst uns danach trachten, was wir hier beten sollen. Es wäre Heuchelei, wenn wir die Worte bloß aussprechen und nicht danach leben. Es ist bloße Heuchelei. Weiter heißt es, unser nötiges Brot gib uns heute, so steht es bei mir in der Elberfelder, in der Schlachter steht, unser tägliches Brot gib uns heute. Und nachdem wir unseren Blick auf Gott gerichtet haben, kommen wir auch zu einer Bitte für uns. Wir brauchen Nahrung, um zu leben. Wir dürfen dieses Anliegen unserer Versorgung auch auf ihn werfen. Beachten wir auch, wir beten hier nicht um Luxus. Wir beten um das Nötigste. Es steht, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke, dass der Herr hier nicht zwingend nur Brot und Nahrung im Sinn hat, sondern eher Versorgung im Allgemeinen. Aber Brot war das Grundnahrungsmittel und stand für Ernährung. Und hier sollten wir uns auch wieder an Vers 8 erinnern, im Kapitel 6. Schaut mal, was da steht. Da steht, seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er weiß es, er weiß, was wir brauchen, aber trotzdem möchte er, dass wir unser Anliegen ihm sagen. Er will, dass wir ihn bitten und er uns beschenken kann. Wisst ihr, etwas anstoßend ist für mich immer das Wort täglich, wenn ich das lese. Wenn ich heute für mein Essen beten würde, dann wäre es mir eigentlich schon zu spät, ne? Weil ich will ja sofort etwas haben. Eigentlich ist das für mich zu spät. Wir planen schon voraus, unsere Kühlschränke sind voll und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, in der damaligen Kultur war man auch abhängiger davon. Wenn die keine Fische gefangen haben, dann gab es vielleicht mal nichts zu essen. Wenn die Ernte schlecht ausgefallen ist, dann kam es schnell zu Engpässen. Ja? So, sie waren angewiesener auch auf Gottes Wirken. Und wenn ich die ganze Schrift in Betracht ziehe, scheint es mir, dass Jesus es hier nicht bloß darum geht, dass wir nicht mehr besitzen sollen, als was wir heute benötigen. Darum geht es hier nicht, sondern vielmehr sollen wir unsere Abhängigkeit ihm kundtun und ihn bitten, weil es nicht selbstverständlich ist. Vielleicht hast du nie etwas anderes erlebt, so geht es mir. Ich habe nie etwas anderes erlebt. Ich hatte immer etwas zu essen. So, aber vielmehr soll unsere Haltung sein, dass wir uns nicht sorgen, sondern heute Gott anbefehlen und ihn für morgen sorgen lassen. Ja. Vielleicht sagst du, unser tägliches Brot, ja, ich mag eigentlich lieber andere Sachen. Genau, es war damals das Grundnahrungsmittel, hauptsächlich wahrscheinlich. Aber verzichte mal ein paar Tage auf etwas zu essen und du wirst sehr dankbar für Brot sein. Ich habe am Mittwoch eine Zahn-OP gehabt und ich habe seitdem nur Brei gegessen. Und ich wäre sehr dankbar für ein Stück Brot. Ja, also Brot ist für mich normalerweise was ganz Normales, aber jetzt, ich würde sehr viel tun für ein gutes Stück Brot, um das essen zu können. So sind wir vielleicht manchmal etwas verwöhnt, dass wir meinen, okay, ich brauche mehr oder dies oder jenes, auch wenn uns Gott sehr, sehr viel gibt. Im Jakobusbrief lesen wir, Kapitel 4, Verse 13 bis 15, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird. Denn was soll euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Und auch hier geht es nicht darum, dass wir immer in jeder Redewendung, wenn wir etwas planen, sagen, wenn Gott will und wir leben. Ja. Es ist gut, wenn wir uns immer daran erinnern, aber es geht nicht bloß darum, dass wir es immer erwähnen. Genauso auch, so ist das ganze Vater unser und auch mit dem, wenn wir bitten um unser tägliches Brot. Aber wir sollen einfach die Haltung als Christen haben, ich habe gar nichts in der Hand. Der Herr kann in diesem Moment mein Herz nicht mehr schlagen lassen. Und genauso ist es auch mit dem Essen morgen. Ja, wir fühlen uns sehr, sehr sicher. Aber wir wissen, wenn es braucht nur ein paar Umstände geben und vielleicht erleben wir Ähnliches, dass wir mal nichts zu essen haben oder Engpässe oder sonstiges. Deswegen lasst uns weiter darum beten und es nicht nur als eine Floskel, sondern stets dankbar sein dafür. Hier noch ein Zitat von einem Theologen namens Rosenius. Er sagte, es kostet dem Herrn ebenso wenig, uns reich zu machen, als uns auf ärmeren Fuß zu erhalten. Er hat die ganze Schöpfung in seiner Hand und er könnte sehr leicht alle irdischen Reichtümer über uns niederregnen lassen, gleich wie er den murrenden Israeliten wachteln fallen ließ. So, Gott gehört das ganze Geld der Welt. Wenn du betest um das Nötigste, er wird sich um dich kümmern. Manchmal denkst du, ja okay, ich brauche aber eigentlich viel mehr, aber vielleicht sieht der Herr das anders. So beten wir, dass Gott uns versorgt, doch auch unser Essen und Trinken ist kein bloßer Selbstzweck. Wenn ich die Frage stelle, warum essen wir, würde dir vielleicht sagen, ja, dumme Frage, um satt zu werden, nicht wahr? Mein Magen ist leer, er knurrt, ich habe Hunger. Das ist ganz klar. Aber dann kommen wir zur nächsten Frage, das heißt, wenn deine Antwort lautet, ich will leben, ich will überleben, ja, das ist ganz natürlich, ist die nächste Frage, aber warum willst du eigentlich leben? Und unser Leben soll dazu dienen, um Gott Ehre zu bereiten. Das haben wir schon am Anfang, daran haben wir uns erinnert. Geheiligt werde dein Name, darum leben wir. Somit wollen wir auch essen für den Herrn, weil wir für ihn leben wollen. Und klar, er hat uns so gemacht. Und es ist etwas Wunderbares, gutes Essen zu genießen. Noch ein Wort ganz speziell an uns, die wir im 21. Jahrhundert in Deutschland leben und unser Kühlschrank voll ist. Wieder ein Zitat von Rosenius, der sagt, meinst du, dass dir Gott dein vieles Gute gibt, damit du nur selber noch nach deinem Gefallen leben oder damit du Schätze nur für deine Kleider sammeln sollst? Und weiter schreibt er, es sind zwei Wörter in dieser Bitte, die wir zu bedenken haben. Es sind die zwei Wörter unser und uns. Jesus sagt nicht mir und mein, gib mir mein täglich Brot, sondern unser täglich Brot. Ja? Somit haben auch wir eine Verantwortung für Menschen um uns herum, die nicht das haben, was wir haben. So lasst uns freigebig sein und auch Gott in der Versorgung um uns und für andere Gott vertrauen. Aber wir, uns ist viel gegeben, so wir, von uns wird auch viel verlangt werden, so wollen wir treu damit sein. Wir wollen treue Verwalter sein, weil auch das Geld, womit wir uns Dinge kaufen, gehört Gott, nicht uns selbst. So, wir sollten uns also hier, wenn wir dieses Gebet sprechen, uns einfach in Erinnerung rufen, wir sollen nicht in falscher Selbstsicherheit leben. Ja, durch die Geschichte hindurch erleben Menschen immer wieder Nöte, durch verschiedene Umstände ausgelöst, und wir sind nicht befreit davon. Ja, Gott hält alles in der Hand, und daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Weiter heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und hier sehen wir, wie eng unsere Beziehung mit dem Herrn und mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zusammenhängt. Jesus sagt an anderer Stelle, dass derjenige, der Gott ein Opfer bringen möchte und sich daran erinnert, dass sein Bruder etwas gegen ihn hat, er soll erst die Sache klären, bevor er das Opfer bringt, sonst hat es keinen Wert. Und niemand kann auch von uns behaupten, er liebt Gott und liebt seinen Nächsten nicht. Das sagt der erste Johannesbrief immer und immer wieder. Wir sehen daran, dass ein Mensch Gott liebt, wenn er seinen Nächsten liebt. So zeigen wir es tatsächlich. So, eins ist aber klar und das muss man hier betonen, Jesus lehrt hier keine Werksgerechtigkeit. Er sagt nicht, derjenige, der fleißig vergeben hat, er wird Gottes Vergebung empfangen. Vergessen wir nicht, das Gebet beginnt mit unser Vater. Es beginnt nicht mit unser Richter, ja? So, unser Vater ist schon unser Vater. Wir beten schon zu unserem Vater. Und trotzdem sollen wir um Vergebung bitten? Vielleicht sollten wir sagen, gerade weil er unser Vater ist, bitten wir um Vergebung. Wenn deine Beziehung zu deinem irdischen Vater belastet ist, dann willst du das klären. Er ist dein Vater, egal was du getan hast. Und mir hilft hier der Unterschied zwischen der richterlichen und väterlichen Vergebung. Es gab einen Moment in unserem Leben, wo wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und da sind wir, ist Gott, nicht, er war unser Richter, ist unser Vater geworden. Er hat uns gerecht gesprochen, er hat uns alles vergeben. So, es ist dann nicht so, dass wenn wir wieder sündigen, okay, jetzt wieder unser Richter. Nein, er ist immer noch unser Vater. Er klagt uns nicht mehr an. Er hat dich adoptiert und ist sein Vater. Doch als Kinder Gottes sündigen wir auch immer wieder. Und wir kommen damit und wir bekennen es ihm. Und Luther hat es so schön ausgedrückt, einer seiner bekanntesten Worte, das ganze Leben soll Buße sein. Es ist nicht einmalig, ich habe einmal Buße getan, sondern wir sehen es beispielsweise in den Sendschreiben, in Offenbarung 3 dann auch, wo es dann heißt, an die Gemeinde tut Buße, kehrt um. Ja, es ist nicht nur für die Ungläubigen, sondern auch für uns immer wieder. Wir müssen auch umkehren. Aber hier ist ein Unterschied zu machen von jemandem, der zum Glauben gekommen ist und jemand, der noch gar nicht zum Herrn gekommen ist. Hier ist jemand, der hat sein Vertrauen in Jesus gesetzt. Und er muss seine Gedanken immer wieder korrigieren und sich immer wieder erneuern lassen. Und hier gibt es einen Menschen, der ist ein Kind des Zorns, sagt die Schrift. Und der muss erst ein Kind Gottes werden. So, es ist der Charakterzug des Gläubigen, dass er vergibt. Er hat selbst ein riesen Schuldenberg erlassen bekommen und daher kann er auch anderen vergeben. So groß es dir auch vielleicht scheint, was dir jemand angetan hat. Ich habe es mal jemandem gesagt, sagte, das ist, wo es um Vergebung geht, ja, denk dran, was Jesus dir vergeben hat. Dann hat mir gesagt, ja, das kann man dann ja immer sagen. Genau, das kann man immer sagen. Kannst du immer sagen, ja? Und es heißt nicht, dass es gleich leicht ist oder es heißt auch nicht, dass es gleich alle Gefühle dabei sind und dass man sich wunderbar fühlt, aber tatsächlich können wir immer sagen, ja, da hat mir jemand was Böses angetan, aber Christus hat mir Millionen Sünden vergeben. Millionen Sünden. Und er tut's auch immer wieder. So, es gibt Abschriften aus dem ersten Jahrhunderten der Gemeinde Jesu, da schreibt ein Mann über die Christen, das ist ganz interessant. habe ich aus einem Buch in der Kirchengeschichte gelesen oder gehört. Und da, er beschreibt sie als ganz normale Menschen. Er sagt, sie kleiden sich wie die anderen, sie wohnen mitten unter uns, sie gehen ihrem Beruf nach. Doch wir merken, sie leben für die Ewigkeit und sie vergeben denen, die sie verfolgen. Das war ein Merkmal der Christen. Sie vergeben denen, die sie verfolgen. Und vielleicht ringst du damit, jemanden zu vergeben. Erinnere dich immer wieder daran, was Christus dir vergeben hat. Paulus sagt auch in seinen Briefen, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und letztendlich ist auch das Nicht-Vergeben ein Eigentor, denn wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, wird deine Beziehung zum Herrn belastet sein. Das heißt nicht, dass du deine Gotteskindschaft verlierst, aber es wird, wenn du dein Herz, wenn du zulässt, dass dein Herz in Verbitterung wächst, es sich verhärtet, das wird dazu führen, dass dunkle Wolken zwischen dir und dem Herrn stehen werden. Du wirst keinen Frieden und Freude erleben in dieser Verfassung. So, schau auf Christus, was er dir vergeben hat. Und sieh auf das Kleine, was dir angetan wurde. Auch wenn es dir sehr groß erscheint, Christus hat viel, viel mehr ertragen. George Wisser, der war ein Prediger in Schottland. Er wurde im 16. Jahrhundert zum Märtyrer. Er war etwa 33 Jahre alt. Er starb auf dem Scheiterhaufen, aber als er dahin geführt wurde, sagte er folgende Worte. Ich flehe dich an, Vater im Himmel, vergib ihnen, die in Unwissenheit oder aus böser Absicht Lügen über mich erfunden haben. Ich vergebe ihnen von ganzem Herzen. Ich flehe Christus an, ihnen zu vergeben, die mich unwissentlich verurteilt haben. So, das soll unsere Haltung sein. Ja. Und niemand von uns wurde bisher auf den Scheiterhaufen geführt und hatte die Gelegenheit, für jemanden zu beten, auf diese Weise. Aber vielleicht lernen wir das in Kleinigkeiten, wo andere böse gegen uns sind, dass wir auch so beten können und dass wir auch vergeben können. Weiter heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das zeigt das Herz eines Gotteskindes. Wir wollen nicht das tun, was recht vor Gott ist. Wir gehen nicht leichtfertig mit Versuchungen um. Wir wollen nicht damit spielen oder uns hineinziehen lassen. So, bevor du dem Herrn nachgefolgt bist, hast du in Sünde gelebt und es hat dir nicht viel ausgemacht, nicht wahr? Du hast dein Gewissen ignoriert und irgendwann mal war das einfach normal. Und ich habe immer den Timur im Kopf, wie er erzählt hat, als er zum Glauben gekommen ist. Erst danach hat er immer mehr von seiner Sündhaftigkeit erkannt. Und das ist tatsächlich, was wir als Christen erleben. Vorher, klar, wir werden überführt, wir kennen, wir sind Sünder, wir kommen zum Glauben. Aber umso länger wir im Glauben sind, wir merken immer mehr, wie sündig wir eigentlich sind. Wir erkennen mehr, wie Gott ist und dadurch erkennen wir mehr, wie wir sind und wo wir verfehlen. Gott hat aber alles neu gemacht und auch unsere Haltung gegenüber Sünde ist neu. Wir wollen sie nicht leichtfertig begehen, auch wenn wir immer wieder fallen und kämpfen. Jesus lehrt hier natürlich nicht, dass er uns versucht. Er ist nicht die Quelle. Jakobus 1, 13 und 14 steht, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. So, wir finden hier eine Sache, die Gott nicht kann. Doch das ist selbstverständlich keine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke, denn er herrscht über den Bösen. Matthäus 4,1 ist in diesem Zusammenhang interessant. Da heißt es, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und wir sehen auch darin, wie Jesus uns ein Vorbild ist. Er wurde versucht. Und Jesus wurde, wir können es so sagen, Jesus wurde für uns versucht und er hat auch für uns jede Prüfung bestanden. Ja, sein Leben ist uns angerechnet worden. Er wurde versucht, er ist aber nicht gefallen. So ist es unsere natürliche Bitte, wir bitten um Bewahrung. Bewahre mich vor Bösem, bewahre meine Familie, bewahre unsere Gemeinde vor Bösem. Dass wir nicht in die Versuchung fallen, wir wissen, dass Versuchungen kommen werden. Aber wir bitten trotzdem um Bewahrung. Er lässt Prüfungen zu und sie sind natürlich notwendig für unseren Glauben. Wir wissen, dass wir versucht werden, aber wir bitten Gott um Hilfe. Wir beten ja auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir zeigen mit der Bitte um Errettung vor dem Bösen auch, dass wir das gar nicht alleine schaffen. Es ist letztendlich eine Erklärung, Gott, wir können nicht gegen das Böse siegen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und wir können nicht bestehen gegen ihn. Wir haben keine Chance. Aber mit Christus sind wir Sieger und wir können siegen. So, deswegen drücken wir diese Bitte aus und sagen, bewahre uns, Herr, bewahre uns bitte davor. Und Jesus lehrt uns so zu beten, dass er uns darin helfen kann, weil er ist in der Lage. So, wir führen einen aktiven Kampf, auch das drücken wir in diesem Gebet aus, wir führen einen aktiven Kampf gegen das Böse. Das ist real. Und nur weil wir Kinder Gottes geworden sind, heißt es nicht, dass wir gar nicht verletzt werden können. Der Teufel kann, also es gibt drei Quellen, wie wir versucht werden. Ja, es ist unser Fleisch, die Welt und der Teufel. Und wir müssen uns in Acht nehmen. Es ist ein aktiver Kampf. Es ist nichts Passives, wo wir uns einfach hingeben, sondern es ist, was wir aktiv tun. Jesus sagt in Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Deswegen lasst uns auch dieses Gebet ernst nehmen. Lasst uns das Gebet nicht vernachlässigen, weil es ist so, so wichtig. Natürlich, wir sehen vieles nicht. Wenn wir beten, wir sehen vieles nicht, was der Herr tut. Aber es ist so, so wichtig. Und nochmal zurück aufs Bild vom Marathon zu kommen. Es heißt nicht, dass du jetzt sehr lange Zeiten beten musst, obwohl du es nie gemacht hast in der Weise. Aber nehme dir Zeiten vor, wo du betest. Wo du Gottes Angesicht suchen möchtest, wo du einfach auch über das Gebet nachsinnen kannst. Ja, vielleicht nimmst du dir vor, für eine Woche, okay, ich werde das Vaterunser jeden Tag lesen und mir darüber Gedanken machen und einfach darum beten. Das ist eine Möglichkeit, wie wir das anwenden können. Dann heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn jemand mitgelesen hat, bei wem befindet sich dieser Text nicht in seiner Bibel? Okay, da, okay, da, genau. Tatsächlich befindet sich dieser Teil des 13. Verses nicht in der Elberfelder Übersetzung. Wieso nicht? Der Grund liegt darin, dass dieser Teil nicht in allen alten Manuskripten erscheint. So, es gibt ein paar einzelne Stellen in der Bibel, wo man nicht sicher ist, war es Teil der Schrift oder nicht. Und ich bin auch kein Experte darin, deswegen würde ich auch nicht sagen können, genau so war es oder genau so nicht. Ich glaube, es macht nicht viel Unterschied. Deswegen werde ich auch über diese Worte reden, weil es ändert nichts an der Botschaft der ganzen Bibel. Es verändert keine Lehre oder irgendetwas. Und übrigens, das ist auch mit allen Stellen in der Schrift, wo wir sehen, dass oder wo es umstritten ist, okay, wir haben auch Markus 16 oder andere Stellen, wo nicht ganz sicher ist, okay, war das wirklich da? Es gibt einzelne Stellen, aber wir können uns sicher sein, diese Stellen, egal zu welchem Entschluss man kommt, und wir sehen hier sehr, sehr gute Übersetzer, kommen zu unterschiedlichen Überzeugungen, egal zu welcher Überzeugung man kommt, es ändert nichts an unserer Lehre. Ja. Und wenn es hier heißt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, dann sagen auch die, die sagen, das war nicht im Text, sagen, korrekt. So, es macht keinen großen Unterschied, aber dass ihr das mal gehört habt, weil ich habe es auch in meiner Elberfelder gelesen und dachte, irgendwas fehlt hier am Ende. Und ich finde es so ein gutes Ende, deswegen rede ich auch drüber. Es ist selbstverständlich wahr, dass Gott die Herrschaft, die Kraft und die Herrlichkeit gehört und ihm zusteht. So, das Gebet hat begonnen mit einer Ausrichtung auf Gott. Wir beten auch um Versorgung, wir beten um Vergebung und Bewahrung vor dem Bösen. Und wir können zuversichtlich beten, weil er unser Vater ist und weil er die Macht und die Kraft hat, unsere Bitten zu erhören. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, wenn wir beten, zu wem beten wir? Wir beten zu unserem Vater, aber auch zu unserem allmächtigen Vater, himmlischen Vater. Und mich hat es so ermutigt, als ich Daniel gelesen habe in der letzten Zeit immer wieder, und ich will es mehr lesen, wo man einfach sieht, ja, Gott herrscht und deswegen kann ich beten. Und ja, er lässt verschiedene Königreiche lässt er noch walten. Aber er hat schon einen Plan. Er lässt sie aber nur da, weil er die Macht hat. Und weil er es so entschieden hat, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Aber wir wissen, er hat alles in der Hand und deswegen können wir auch zuversichtlich beten. Wir beten zu dem, dem alle Macht gehört. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns daran nicht erinnern, haben wir gar keinen Mut zu beten. Wir haben, ich weiß nicht, wie manche Steinfiguren anbeten können. Ja, ich weiß, wie man es praktisch macht. Aber wo findet man die Motivation? Vielleicht nur im Nachhinein, dass man sich auf die Schulter klopfen kann. Aber man ist nicht in der Überzeugung, der kann wirklich was bewirken, weil er hat ihn selber erschaffen. Lass mich ein Beispiel geben für Gottes Macht, auch einfach in dem Wirken durch die Geschichte hindurch. In Jeremia 51,7 steht, Babel, das war die Herrschaft damals, alle haben sich vor ihm gefürchtet. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die Nationen getrunken, darum sind die Nationen rasend geworden. Worauf ich Betonung setzen möchte, ist, Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn. Wir sehen vielleicht, wow, da gibt es aktuell da Krieg und das sind Riesennationen und sie sind alle nur Gläser, kleine Gläser in der Hand des Herrn und der schüttet sie um, wie er möchte. Das heißt nicht, dass er alles gut heißt, was diese Nationen machen, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir wollen uns bewusst machen, er herrscht auch über sie und sie können nichts ohne ihn tun. So wie Babel damals eine absolute Macht war und alle sie gefürchtet haben, so geht es dir vielleicht auch mit irgendwelchen Problemen, vielleicht irgendwelchen Menschen um dich herum, vielleicht auch vor Kriegsängsten oder existenziellen Nöten. Erinnere dich daran, der Herr ist der Herr der ganzen Erde. So, du kannst vielleicht zu mir kommen, du kannst mich um vieles bitten, aber ich werde vieles nicht tun können, weil ich einfach keine Macht habe. Aber Gott hat alle Macht. Ihm gehört die Macht und das wird sich niemals ändern. So, lass mich abschließen. Jesus hat das alles selber getan, wofür er gebetet hat. Achten wir mal drauf. Er hat Gott geheiligt. Er hat gesagt, wir sollen so beten, geheiligt werde dein Name. Er hat ihn groß gemacht. Er hat auch gebetet, dein Wille geschehe. Jesus hat stets, immer, vollkommen den Willen Gottes getan. Und sogar, als er kurz davor stand, Gottes Zorn, den Zorn seines Vaters auf sich zu nehmen, sagte er, dein Wille geschehe. Er selbst versorgte die Menschen mit Brot. Und was die Vergebung anging, so sagte er, der sündlos war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So Jesus konnte ihnen sagen, dass sie so beten sollten, denn er betete so und er handelte auch danach. Es waren keine Floskeln bei ihm, er hat es perfekt, makellos vorgelebt. Und ich will uns einfach fragen, ist das unsere Haltung? Können wir das auch so beten? Wir wollen jetzt gleich beten, Will, wenn du das an die Leinwand werfen könntest, das Gebet. Wir wollen jetzt gleich einfach zusammen beten, lass uns dazu aufstehen, werden es zusammen aufsagen und denke einfach vorher drüber nach, kannst du das so beten oder hindert dich etwas? Dann bete lieber nicht, das ist besser, aber wenn du das so beten kannst, dann lass uns das zusammen beten. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben noch kurz stehen. Vater, wir danken dir auch für dieses Gebet. Danke, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Danke, Vater, dass Christus all das, was er selbst gesagt hat, was wir beten sollen, er hat es erfüllt für uns und sein Leben ist uns zugerechnet worden. Dafür danken wir dir, Vater, wir Mach uns bitte zu Betern. Wir alle straucheln im Gebet. Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Und dann tritt auch dein Geist für uns ein und hilft uns. Vater, hilf uns zu beten, wie wir beten sollen. Lass uns das nicht einfach als eine Floskel beten. Lass uns nicht plappern im Gebet, sondern lehre uns, dass wir im Glauben vor dir treten, dass wir immer wieder zum Thron der Gnade kommen und dich dort suchen. Denn bei dir sind so viele Reichtümer, Herr. Dafür danken wir dir. Amen.